Mit viel Ausdauer arbeitet sich die U7 durch den Berliner Süden. Dann endlich Johannisthaler Chaussee, Gropiusstadt. Vor 60 Jahren wurde hier der Grundstein für eine neuartige Siedlung gelegt. Bis heute türmen sich über 20.000 Wohnungen so hoch wie nirgendwo sonst in Berlin. Die Fahrt hierhin, eine Reise in die Geschichte des sozialen Bauens und vielleicht auch in die Zukunft, aber dazu später mehr. Ausstieg Wutzki-Allee. In einem beigefarbenen Wohnblock wohnt Hans-Georg Mietke. Von seinem Stammplatz am Wohnzimmertisch, direkt am Fenster mit den gelben Gardinen, schaut er in herbstlich bunte Baumkronen. Der 80-Jährige zog 1969 in Berlins erste Trabantenstadt.
Also in der Anfangszeit war es wirklich schwierig. Ärzte gab es hier nicht, also auf in die Stadt. Wo lässt du die Kinder? Ja, und da hat die Kirche, die haben also solche Regelungen gefunden, wo die Leute die Kinder, naja, für 2 Stunden abgeben konnten.
Mietke hatte eine Genossenschaftswohnung des Beamtenwohnungsvereins ergattert. 6. Etage. Mittlerweile ist der ehemalige Postbeamte in den ersten Stock mit seiner Partnerin zusammengezogen. 74 Quadratmeter, 550 Euro warm. Fast alle Wohnungen in der Gropiusstadt wurden nach der Fertigstellung als Sozialwohnung vermietet. Gebaut vor allem von den städtischen Gesellschaften DGWO und GEHAG. Der Planer der Siedlung, Walter Gropius, Bauhausgründer und seit 1972 ihr Namensgeber. Nicht nur sein sozialer Anspruch war hoch, auch der architektonische, sagt Mietke.
Und ich finde auch, dass es viel zu wenig gewürdigt wird, dass eben diese Bauhausleute ja nicht nur auf die Äußerlichkeiten Wert gelegt haben, sondern dass sie vernünftige Grundrisse gefunden haben für die Wohnung.
Heutzutage sei eigentlich für alles gesorgt, so der Bewohner. Der Weg zum Gymnastikkurs, plus 2 Minuten, vom Wohnzimmer rüber ins Gemeinschaftshaus des Beamtenwohnungsvereins.
So, wir gehen nochmal einfach hier den Seiteneingang rein. Wir haben eine Kindergruppe, so 10 Kinder, die hier so ein bisschen Sport betreiben. Berühmt ist unser Matjesessen einmal im Jahr.
Entstanden ist das Gemeinschaftshaus erst letztes Jahr. Zusammen mit einem Neubau. Ein Wohnturm mit 19 Etagen haben die Genossinnen und Genossen hier errichten lassen. Miete 10 Euro den Quadratmeter. Günstig für Neubau. In der Gropiusstadt geht es auch heute noch hoch hinaus. Für Mietke ist das nur vernünftig.
Es kann nicht im Sinne der Menschen sein, hier Los Angeles zu imitieren und immer weiter ins Umland rauszuwachsen. Die Wege für Erholung werden immer länger und die klimatischen Verhältnisse werden auch nicht besser dadurch.
Viel günstiger Wohnraum, gebaut von Stadt und Genossenschaften auf wenig versiegelter Fläche. Wurde in der Gropiusstadt vor 60 Jahren womöglich der Grundstein für die Stadt der Zukunft gelegt? Noch 2012, als die Siedlung 50 wurde, hätte das für Irritation gesorgt. Hochhäuser, die Kulisse sozialer Brennpunkte schlechthin, mitten in Berlin, der Stadt der gründerzeitlichen Mietskasernen? Einige Klimaproteste, ein Volksentscheid und ein Neubaubündnis später ist die Stimmung zum 60. Jahrestag eine andere. Berlin, ist man sich einig, braucht mehr bezahlbaren Wohnraum, ohne weiter zu zersiedeln. Auch Bausenator Geisel kann sich Hochhäuser als einen Teil der Lösung vorstellen. Vor 60 Jahren war man in dieser Frage fest entschlossen.
Möge diese Siedlung, zu der wir heute den Grundstein legen, sich so entwickeln, wie wir es zum Wohle vieler Tausender alter und neuer Bürger Berlins wünschen.
Das verkündete am 7. November 1962 Willy Brandt, damals Bürgermeister, beim feierlichen Spatenstich. Auch Gropius war aus New York an den Berliner Stadtrand gekommen. Die Wohnungsnot war damals groß und der Mauerbau verschärfte diese Krise. Schon am Tag der Grundsteinlegung war darum klar, wie geplant würde die Siedlung nie entstehen. Aus Gropius maximal 5-geschossigen kreisrunden Häusern wurden Riegel mit über 10 geschossen. Höhepunkt, das Hochhaus der Idealgenossenschaft, 90 Meter, Rekord in Deutschland. Die Flucht vor der Wohnungsnot erfolgte gen Himmel. Wirklich glücklich war Gropius darüber nicht. Er starb 1969. Schon in den 70ern galt die Hochhaussiedlung als Problemviertel. In den Nullerjahren standen die Zeichen dann auf Aufwertung. Auch Menschen ohne Wohnberechtigungsschein sollten hier wohnen. Heute sind das vor allem Rentner. Welche Rolle spielt also die Nachbarschaft für die Entwicklung einer Siedlung und welche die Architektur? Nachgefragt bei der Bauhaus-Universität in Weimar.
Also ich glaube, dass man die Architektur nicht für alles verantwortlich machen kann, was dann später mit ihr passiert.
Sagt Frank Eckert, Stadtsoziologe. Gründe für die Probleme der Gropiusstadt seien vor allem die Belegungspolitik und die schlechte soziale Infrastruktur.
Aber das hatte man in den 1970er, 1980er Jahren nicht so auf dem Schirm gehabt, sondern hat es eigentlich so ein bisschen als einen Selbstläufer gesehen, der sich irgendwie schon so zurechtrütteln wird nach anfänglichen Schwierigkeiten und was dann aber nicht passiert ist.
Würden alle Bewohnerinnen und Bewohner am finanziellen Minimum leben, könnten Formen der Hilfe und Solidarität nur schwer entstehen, sagt der Soziologe. Eine gewisse soziale Mischung sei darum von Vorteil. Bauen landeseigene Gesellschaften heute neu, liegt der Anteil der Sozialwohnungen in der Regel bei der Hälfte, deutlich weniger als damals in der Gropiusstadt. Ist das die bessere Mischung? Wichtig sei, dass Geschäfte auch für Menschen mit wenig Geld erhalten bleiben, sagt Eckert. Einfach aufwerten und dann wird schon alles gut, das sei keine Lösung. Wer von der Wutzki-Allee in Richtung Lipschitz-Allee schlendert, kommt an der Baustelle der DGWO nicht vorbei. Noch so ein neues Hochhaus. Die weiße Fassade strahlt weit sichtbar und drumherum fahren Bagger-Sandberge von A nach B. Dirk Seubert, DGWO-Chefplaner für Neubau, legt seinen Kopf in den Nacken und zeigt auf die oberste Etage.
Es sind zwei Einzelgebäude, die durch ein Treppenhaus oder einen Flur miteinander verbunden sind. Das eine Gebäude ist 19 Geschosse hoch, das andere 21. Insgesamt haben wir 151 Wohnungen in dem Gebäude.
Die günstigste Bauweise sei das allerdings nicht. Das liege an unterschiedlichen Brandschutzvorkehrungen, die ab der 8. Etage und ab 60 Metern getroffen werden müssten.
Ich bin der Meinung, wenn wir über die 8 Geschosse kommen, dann sollten wir deutlich mehr machen. Also 12 Geschosse, dann habe ich die ganze Technik, habe die zusätzlichen Verkehrsflächen. Dann lohnt sich das, glaube ich, nicht. Dann sollte ich deutlich höher machen, also sprich die 60-Meter-Grenze versuchen zu erreichen.
Seubert will zeigen, dass das geht. Hochhäuser für gut funktionierende Nachbarschaften. Und zieht Lehren aus alten Fehlern.
Was ein großer Nachteil ist aus unserer Sicht, ist, dass die Eingänge, die Eingangssituation in den Bestandshochhäusern zu klein geraten ist. Also für die Masse an Leuten, die dort reingehen. Das haben wir hier auf alle Fälle im Neubau umgesetzt. Also wir haben ein richtiges Foyer über zwei Geschosse gemacht.
Ein Highlight sei der Gemeinschaftsbereich im Erdgeschoss. Der soll ein Ort zum Reden und zum Austauschen werden. Und auch auf den darüberliegenden Etagen gelte. Schluss mit dunklen, anonymen Fluren. Dafür soll eine große, gebäudehohe Fensterfront sorgen. Wer hier nicht in einer Sozialwohnung wohnt, soll 9,50 Euro den Quadratmeter zahlen. Viele Wohnungen durch hohe Häuser zu schaffen, für Seubert eine gesellschaftliche Notwendigkeit.
Ich glaube tatsächlich, es ist ja nicht nur, dass Berlin größer wird. Ich glaube, auch wenn man insgesamt die Welt sieht, dass wir uns es nicht leisten können, klein zu bauen.
60 Jahre Gropiusstadt. Der erhoffte Höhenflug war das nicht immer. Und wahrscheinlich lohnt es sich genau gerade deshalb hier zu schauen, wie es städtebaulich hoch hinausgehen kann.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.